HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Man kommt mit dem Zählen kaum noch hinterher. Immer wieder werden bei uns in Hessen Geldautomaten gesprengt. So spektakulär wie dieses Mal verläuft das Ganze aber selten. Es sind Bilder wie aus einem Actionfilm. Vermummte Männer stürmen aus einer Bankfiliale, springen in einen Fluchtwagen und rasen davon. Später rammt die Polizei diesen Fluchtwagen und stoppt es so. Passiert ist das Ganze im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Den hat eine Geldautomatensprengerbande stundenlang in Atem gehalten. Andreas Heigen fasst das Geschehene für uns zusammen.
Gegen 2:30 in der Nacht hören Anwohner im Stadtteil Fechenheim in Frankfurt laute Knallgeräusche. Die Situation ist beängstigend. Anwohner schildern, was sie mitbekommen haben.
Plötzlich habe ich so einen ersten Knall gehört, bin ich aufgestanden und dann habe ich noch zwei Knalls gehört, aber bevor ich zum Fenster kam, hab ich ein rasendes Auto durch die Straße fahren gehört.
Ja, wir sind mit einem lauten Knall aufgewacht. Die Kinder alle erstmal aus den Betten rausgeholt, rausgeschrien, gezittert, alle voller Panik. Gesehen habe ich nur, wie die Täter nur noch ins Auto gerannt, nur noch go, go, go hat man gehört. Und die sind dann ins Auto und schnell weg mit Vollgas. Der Autofahrer hat auch ein paar Mal gehupt, dass die jetzt Zeit rauszugehen quasi. Wir müssen los.
Das belegt offenbar auch ein Privatvideo. Die Szene spektakulär. Man sieht das Filialgebäude, ein schwarzer Wagen wartet schon mit zwei offenen Türen. Dann plötzlich kommen vier Gestalten aus der Filiale raus, steigen ein. Der Wagen rast davon. Die Polizei wird schnell alarmiert. Die Räuber kommen in ihrem Audi A6 nicht besonders weit. Polizeisprecher Björn Thies.
Die Täter sind dann mit ihrem Fahrzeug Richtung A66 geflüchtet und im Bereich der Vilbeler Landstraße, dort im Bereich der Omega-Brücke, konnten die dann durch die Polizeikräfte gestellt und gestoppt werden. Im Anschluss sind die Täter dann zu Fuß Richtung Fechenheimer Wald geflüchtet. Bislang konnten wir in diesem Bereich jetzt im Nachgang vier Tatverdächtige festnehmen. Wir gehen aktuell von einem fünften Täter aus, deswegen laufen auch dort die Fahndungsmaßnahmen noch.
Ein sogenannter Stopstick, also ein Stab, der Autoreifen kaputt machen kann, hat den Beamten übrigens dabei geholfen, den Fluchtwagen aufzuhalten. Denn als die Flüchtigen über den drüber gefahren sind, gingen vermutlich ihre Reifen kaputt, erklärt Thies von der Frankfurter Polizei. Den Tag über fahndet die Polizei mit zahlreichen Kräften von verschiedenen Dienststellen nach den Automatensprengern. Auch ein Polizeihubschrauber kommt zum Einsatz, ebenso Polizeihunde. Zwischenzeitlich wurde die A66 zwischen Bergen-Enkheim und Maintal-Bischofsheim gesperrt. Dass es dann doch relativ schnell ging, freut die Polizei.
Da nach so kurzer Zeit vier Tatverdächtige festzunehmen, das ist ein schöner Erfolg für die vor Ort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen.
Ein schöner Erfolg für die Polizei, ein Trümmerfeld in Altfechenheim. Die Spurensicherung hat nach der Tat sogar noch Sprengstoffreste gefunden. Am Gebäude entstand ein massiver Schaden. Wie hoch der ist, wird noch ermittelt. Auch in Sachen Beute. Klar ist laut Polizei jedoch, es wurden gleich vier Bankautomaten in der Filiale in Altfechenheim in Frankfurt gesprengt.
Eine Geldautomatensprengerbande hat Automaten in einer Sparkasse in Frankfurt gesprengt und die Menschen dort stundenlang in Atem gehalten. Informationen waren das von Andreas Heigen. Es war angekündigt und doch kam es dann überraschend heftig, das Unwetter. Tagelang war es trocken und heiß und dann kam der Umschwung. Besonders heftig hat es Nordhessen erwischt. Dort hat es gehagelt, Bäume sind umgestürzt bei Orkanböen um 140 Kilometer pro Stunde. Darüber haben wir vor dieser Sendung gesprochen mit unserem Nordhessen-Reporter Nikolas Frühling. Ihn haben wir gefragt, wie ist denn mittlerweile die Wetterlage?
Also aktuell scheint es in den meisten Ecken Hessens wieder einigermaßen entspannt zu sein. Wir hatten eine Gewitterzelle mit Hagel über dem Westen Hessens, Ecke Burgwald, eine im Rhein-Main-Gebiet im Taunus. Aber am heftigsten hat es wirklich uns hier in Nordhessen erwischt. Das haben wir am eigenen Leib erlebt. Das war wirklich unfassbar, was hier vor unseren Fenstern runtergekommen ist. Inklusive fette Hagelkörner, Wassermassen, wie man sie kaum vorstellen kann. Und so starken Wind, dass direkt hier bei uns hinterm Studio bei HR4 ein Baum umgefallen ist.
Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt, das Unwetter hat ja nicht nur das HR4-Studio in Kassel getroffen, sondern ganz Nordhessen. Was ist alles passiert?
Ja, hier gingen wirklich im Minutentakt Bilder und Videos rein und es war unfassbar. Die Wilhelmshöhe, der Bahnhof, komplett überflutet. Bilder hier aus der Stadt, aus Kassel, von Autos, die weggespült worden sind. Bäume liegen auf Tramschienen. Generell, die komplette KVG hat ihren Betrieb eingestellt. Die Trams, die Busse, die Regiotrams, alles stand still. In Wabern soll wohl eine Bahn von einem Blitz getroffen worden sein, auch eine interessante Geschichte. Und in Niestetal sind wohl alle Kindergärten unter Wasser.
Wie geht's denn jetzt weiter? Müssen wir uns auf noch mehr Unwetterschäden in Hessen einstellen? Dazu nochmal Nicolas Frühling.
Also aktuell, wie gesagt, ist es wohl überall in Hessen relativ entspannt. Die schlimmste Gewitterzelle, die hier über Nordhessen für so viel Chaos gesorgt hat, zieht gerade nach Südniedersachsen weiter. Aber eine Entwarnung kann man hier wirklich noch nicht geben. Unser hr-Wetterexperte hat mir gesagt, es kann jederzeit wieder zu Unwettern kommen. Da können Zellen neu entstehen. Es kann aktuell noch gar nicht sichtbar sein auf dem Wetterradar. Die können herziehen. Also wirklich aufgepasst, Entwarnung darf man hier noch nicht geben. Es kann jederzeit wieder zu schlimmen Unwettern kommen.
Nicolas Frühling war das aus Kassel. Dort und im gesamten Norden Hessens hat das zuvor angekündigte Unwetter innerhalb von kurzer Zeit große Schäden angerichtet. Mehr Glasfaser und besseren Mobilfunk auch in abgelegenen Gebieten soll es geben. Das verspricht die Landesregierung und hat alle, die damit zu tun haben, in Wiesbaden zum Gigabit-Gipfel zusammengerufen. CEOs der Telekom-Anbieter, Bürgermeister, Landräte, Antennenbaufirmen, die gesamte Branche vertreten. Das Ziel? Eine bessere Vernetzung erstmal untereinander als Voraussetzung für den Ausbau besserer Netze. Denn die Ziele, die die Politik vorgegeben hat, die sind ehrgeizig und es gibt noch viel zu tun, wie Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden berichtet.
Der Ausbau von Glasfaser und 5G-Mobilfunk soll beschleunigt werden, trotz oft langwieriger Genehmigungsverfahren. Das kündigte Hessens Digitalministerin Christina Sinemus an. Um das zu erreichen, soll die Bürokratie entschlackt werden. Anstatt sich jahrelang hin und her zu schreiben, sollen sich Behörden und Unternehmen am runden Tisch zusammensetzen. Gemeinsam könne man dann auch heikle Probleme schneller lösen. Zum Beispiel, wenn der Naturschutz neuen Telekom-Anlagen im Weg steht.
Am Ende des Tages wollen wir natürlich bestmöglich, schnellstmögliche Erreichbarkeit und Ausbau der Infrastruktur. Und 5G ist für uns da wirklich ein ganz wichtiger Taktgeber.
Dafür brauche man noch mehr Masten in engeren Abständen, sagt die Branche. In den Städten sind das zunehmend auch Straßenlaternen. Dafür könnten die Kommunen Nutzungsgebühren verlangen. Die Landrätin des Werra-Meißner-Kreises, Nicole Rathgeber, fordert, nicht nur in den Städten müsse der Ausbau zügig vorangehen. Auch da, wo weniger los sei, sei die Netzqualität schon heute besser als ihr Ruf. Nur hätten viele Leute gerade da die höchsten Erwartungen an die Qualität.
Ich kann nicht in jedem Wald jeden kleinen weißen Fleck, den ich vielleicht noch habe, erschließen, auch wenn ich wunderbare Premium-Wanderwege habe, die eine App haben. Und wo der Nutzer im Wald steht und sagt, jetzt komme ich aber mit der App nicht mehr weiter.
Transportmedium Nummer 1 werde aber die Glasfaser sein, sagen die Branchenvertreter. Der Chef der Telefonica Deutschland, Markus Haas, sieht Hessen beim Ausbau auf einem guten Weg.
Die Industrie ist bereit, insbesondere auch in Hessen, den Glasfaserausbau jetzt im Rahmen der Programme schnellstmöglich abzuschließen. Ich denke, dass das Gigabit-Ziel der Bundesregierung 2030 in Hessen auf jeden Fall vorher erfüllt wird.
Angebot und Preise müssten stimmen, mahnte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Und die Netze müssten noch sicherer gemacht werden, damit sie in Krisenzeiten nicht ausfallen.
Auch aus den Erkenntnissen jetzt des russischen Angriffskrieges wissen wir, viele Infrastrukturen bei uns sind uns lieb. Und ich glaube, sie müssen uns auch, was Risikoabsicherung angeht, auch ein wenig teuer sein.
Der Gigabit-Gipfel zeigt, inzwischen wird auch da gebaut, wo es wenig zu verdienen gibt. Das sei noch vor einem Jahrzehnt anders gewesen, erinnert sich die Geschäftsführerin der Breitband Mein Kinzig GmbH, Simone Roth.
Es gab damals ein sogenanntes Marktversagen. Es hatte keiner Interesse, bis in die ländlichen Regionen hier zu gehen im Main-Kinzig-Kreis. Und der Kreis ist sehr ländlich geprägt. Und da ist entschieden worden von Kreisseite aus, wir nehmen das selbst in die Hand. Es wird keiner benachteiligt, jeder kriegt das Gleiche und jeder kriegt einen flächendeckenden Ausbau.
Die Opposition im Landtag kritisiert den Gigabit-Gipfel und die Ausbaugeschwindigkeit. Der SPD-Digitalexperte Bijan Kaffenberger spricht von gerade einmal 12% der Haushalte in Hessen, die mit echter Glasfaser versorgt seien. Die Landesregierung habe viel zu lange auf alte Leitungen gesetzt.
Und die bringen eben nur in der Downloadgeschwindigkeit ein Gigabit. Tatsächlich kommt es aber heute auf ganz andere Sachen an. Auf Upload, viele Sachen sind in der Cloud, aber auch auf Latenz, wenn es um Spiele beispielsweise oder andere Echtzeitanwendungen geht. Und damit müssen wir hin und da ist wirklich nur Glasfaser der Goldstandard und das, was wir brauchen.
Andere Bundesländer würden hier schon viel weiter sein, kritisiert die SPD.
Das Land Hessen will seine digitalen Kommunikationsnetze sicherer und schneller machen. Gar nicht so einfach und Kritiker sagen, viel zu langsam und zu spät. Über diese Pläne und die Kritik daran hat Andreas Meyer-Feist berichtet. Vor gar nicht allzu langer Zeit, da sind wir regelmäßig in Testzentren gegangen, um uns auf das Coronavirus testen zu lassen. Diesen Testzentren mussten wir vertrauen und dieses Vertrauen wurde teilweise missbraucht. Das zeigt ein Fall aus Gießen, der jetzt vor dem Gießener Amtsgericht gelandet ist. Ein 43 Jahre alter Mitarbeiter eines Testzentrums ist zu 2 Jahren und 5 Monaten Haft verurteilt worden, wegen gewerbsmäßigen Betruges und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung während der Pandemie. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Verurteilte im Mai 2021 185 Mal falsche PCR-Tests an Kunden verschickt hat, allesamt negativ, wobei die Tests niemals in einem Labor gelandet sind. Meine Kollegin Eva Rösler war für uns am Gießener Amtsgericht dabei, hat den Prozess und auch das Urteil verfolgt und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie die Richterin das Urteil denn begründet hat.
Die Hauptbegründung ist, es war gewerbsmäßiger Betrug in einem sensiblen Bereich. Schließlich ging es ja Mitte 2021 darum, dass Besucher in einem Krankenhaus teilweise nur mit einem PCR-Test rein durften oder in den Urlaub fliegen konnten. Der Mann sei ein fleißiges Bienchen gewesen, so hat ihn die Richterin auf jeden Fall dann in der Urteilsverkündung bezeichnet. Er habe innerhalb von 2 Wochen 185 Mal falsche PCR-Tests verschicken lassen und hat damit eine Summe von knapp 15.000 Euro kassiert, denn die Kunden konnten nur in bar bezahlen, weil angeblich das EC-Kartenlesegerät kaputt war. Und er habe mit dem Betrug nur deshalb nach 2 Wochen aufgehört, weil die Polizei nach einer Anzeige auf einmal im Testcenter aufgetaucht ist. Außerdem hat der Mann ein ziemlich langes Vorstrafenregister und hat regungslos dagesessen, als das Urteil verkündet wurde.
Angeklagt waren ja ursprünglich 2 Männer, ein enger Mitarbeiter noch des verurteilten Mannes. Ich habe unsere Reporterin gefragt, was ist denn mit diesem 2. Angeklagten passiert?
Ja, der ist tatsächlich freigesprochen worden. Das hat auch der Angeklagte in der Vernehmung immer wieder betont. Sein Mitarbeiter habe von nichts gewusst und er sei unschuldig. Das hat die Richterin am Ende dann auch so gesehen.
Sagt Eva Rösler. Sie hat uns berichtet über einen Fall von Betrug und Urkundenfälschung in einem Corona-Testzentrum in Gießen. Das Gießener Amtsgericht hat einen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er negative Corona-Testergebnisse verschickt hat, obwohl die Tests nie im Labor gelandet sind. Das erste Polizeirevier in Frankfurt auf der Zeil hat so etwas wie traurige Berühmtheit erlangt. Dort wurden die Daten für das erste NSU 2.0 Drohschreiben abgerufen. Polizisten des Reviers haben in einem Chat rechtsextreme Inhalte getauscht. Darüber haben wir hier in hr Info ja mehrfach berichtet. Und jetzt soll es Mobbing auf dem Revier geben. Mein Kollege Frank Angermund ist wieder für uns an diesem Fall dran und ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, geht es wieder um Rassismus?
Wir vom hr haben eine anonyme Mail erhalten und darin wird der Vorwurf erhoben, dass ein Polizist auf dem ersten Revier gemobbt und rassistisch diskriminiert worden sein soll. Der betroffene Beamte hat einen arabischen Namen. Die Polizei teilt nun mit, dass es vor 1 Jahr zwar Mobbing auf dem ersten Revier gab, aber es gebe keine Anhaltspunkte für Rassismus. Grund seien damals personelle Veränderungen auf dem Revier gewesen und daraufhin habe es in einer Dienstgruppe Ausgrenzungen eines Beamten gegeben und wohl auch Pflichtverletzungen. Der Konflikt konnte laut Polizei auch nicht durch Supervisionsgespräche gelöst werden.
Was sind jetzt die Folgen? Dazu nochmal Frank Angermund.
Der betroffene Beamte ist seit Oktober auf einem anderen Revier tätig und gegen die 5 mutmaßlichen Mobber laufen Disziplinarverfahren. Auch sie müssen künftig getrennt voneinander auf anderen Revieren arbeiten. Außerdem droht ihnen eine Anzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung. Für die Frankfurter Polizei sind diese erneuten Vorwürfe natürlich Gift, denn das erste Revier war nach den Rassismusvorfällen komplett neu aufgestellt worden. Und jetzt gerät das Innenstadtrevier erneut in die Schlagzeilen.
Frank Angermund war das über einen Mobbingfall bei der Frankfurter Polizei. Das erste Polizeirevier auf der Zeil war ja in der Vergangenheit schon mehrfach in den Schlagzeilen wegen rechtsextremer Chats und es kommt offensichtlich nicht zur Ruhe. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Diese Sendung finden Sie auch in der ARD Audiothek.